willkommen zu Folge 147 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir wollen heute mal wieder über die Fortuna sprechen und dazu begrüße ich erstmal den Jan. Hallo.
Hallo zusammen.
Und den Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ich bin der Lukas und ich begrüße euch auch ganz herzlich zu der Folge und ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem, was Tim an diesem Wochenende alles so gesehen und erlebt hat. Wo bist du denn gewesen, Tim? Du hast, glaube ich, das Spiel in Braunschweig nicht verfolgen können, richtig?
Nein, weil ich tatsächlich diese Wochenenden in Düsseldorf auch gerne zum Live im Stadion Fußball schauen nutzen will, weil ich nicht so häufig hier bin und was bot sich da Besseres an, als mal die zweite gegen den Wuppertaler SV zu unterstützen? Und so bin ich am Freitag dann kurz entschlossen zum Flinger Broich gefahren. Kurz entschlossen deshalb, weil es ja den gesamten Tag so unglaublich durchgeregnet hat, meine Begleitung kurzfristig ausgefallen ist, weil es andere Verpflichtungen gab. Und dann, als es aufhörte zu regnen, war alles im Prinzip angerichtet für einen wunderschönen Fußballabend mit viel Nostalgie, mit noch viel mehr Fußballromantik. Ja, am Flinger Broich, Flutlicht. Ja, man konnte sich so ein bisschen in die Wuppertaler hineinversetzen aus den Viertliga-Zeiten damals, dass man in Stadien gefahren ist und kaum auf Heimfans getroffen ist, die ja, ja verständlicherweise an dem Abend größtenteils irgendwo die erste Mannschaft verfolgt haben. Und so war das dann tatsächlich ein bisschen, als wäre man in Wuppertal beim Auswärtsspiel. Man war ja auch der klare Underdog. Und dann sah man da Lumpi und Jens auf dem Spielfeld rumgehen vor dem Spiel und das war schon sehr schön. Und das Spiel selber, naja, also es war halt vierte Liga Fußball. Es war sehr erfreulich, dass die Fortuna in der ersten Halbzeit ziemlich gut gegen den Wuppertaler SV dagegen halten konnte und auch durch Robin Bird und King Manu in Führung gegangen ist mit 2-0. Aber spätestens nach so einer halben Stunde hatte sich dann Wuppertal auch gefangen und man hat halt dann schon irgendwie gesehen, dass sie eigentlich ein bisschen die besseren Einzelspieler haben. Und leider ist dann statt dem 3-0, was in der ersten halben Stunde knapp auch noch drin gewesen wäre, dann noch vor der Halbzeit das 1-2 gefallen und ja, dann ging das Spiel so seinen Gang. Es stand dann nach knapp einer Stunde 2-2. Es hätte noch das 3-2 für die zweite von Fortuna fallen können. Da gab es zwei Riesenchancen. Einmal einen abgefälschten Schuss an die Latte und eine andere Chance durch Nico Hirschberger, die durchaus den Weg ins Tor hätte finden können. Aber Wuppertal war in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft irgendwie. Das war auch dann ganz schön, so wie das da halt so ist. Man hat sehr viel Trash-Talk gehört auf den Tribünen und auch über die Halbzeitansprache von Jens Langenecke wurde viel Trash-Talk aufs Spielfeld gebrüllt, was denn da wohl passiert sei, dass da so ein Bruch im Spiel drin ist. Es war eher so, dass Wuppertal, glaube ich, in der zweiten Halbzeit mehr gezeigt hat, warum sie eigentlich favorisiert waren. Und nachdem man zur Halbzeit schon und auch schon vor dem Spiel vermehrt von den Tribünen, auch aus Düsseldorfer Seite, Charlie-Rufe gehört hat, wie konnte es anders sein, dass das Spiel dann am Ende durch einen Schuss von Charleston Benchop in der 88. Minute zu Ungunsten von Fortuna entschieden wurde und so steht die Fortuna da, wo sie weiterhin steht und schön zu sehen war, dass Jens Langenecke die Herausforderung auf jeden Fall angenommen hat, sehr viel so In-Game-Coaching zu sehen und er war auf jeden Fall auch nach dem 2-0 keineswegs zufrieden, gab immer mal längere Phasen, wo er sich so hingehockt hat und erstmal beobachtet hat, aber dann auch relativ schnell Sachen reingerufen und verändert hat und da wartet eine wirkliche Herkulesaufgabe auf den guten Jens Langenecke. Das hat man an dem Abend schon nochmal gesehen, obwohl man am Ende sagen kann, nach diesem ganzen Abend hätte auch ein Punkt man als durchaus nicht unverdient mitnehmen können. Und dann wäre dieser Besuch am Flingerbräuch noch ein bisschen schöner gewesen, aber so war es einfach. Diese gesamte Stimmung und das Schwelgen in Erinnerungen von damals. Also irgendwie schön, da mal wieder gewesen zu sein bei Flutlicht. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal bei Flutlicht muss wahrscheinlich in der vierten Liga gewesen sein, vor fast 20 Jahren, dass ich da war. Und von daher habe ich leider ein sehr gutes Spiel der ersten dadurch verpasst, aber im Nachhinein die richtige Entscheidung, dahin gegangen zu sein, auch wenn es am Ende sportlich eine Niederlage war. Aber es war schön.
Aber wir können konstatieren, Langenegger kann keinen Bus parken. Wenn du 2-0 führst.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, mit dieser Mannschaft, also die in der zweiten Halbzeit, die Abspielfehler, die waren schon, also es war schon extrem krass viel, sodass man halt sagen kann, wenn man so oft den Ball verdaddelt, dann spielt das halt eine Mannschaft wie Wuppertal dann irgendwie auch aus. Und dass es eher an der Abwehr als vorne an den Spielern liegt, hat man da nochmal gesehen. Und ich glaube, das ist auch generell weshalb man diesen Trainerwechsel jetzt gemacht hat. Also da muss noch ziemlich viel gearbeitet werden am Abwehrverhalten. Ja. Aber die Spieler, die Daniel Thun mitnehmen möchte zum Spiel morgen gegen Unterhaching, die sind ja eher nicht aus dem Abwehrverbund, obwohl ich finde jetzt auch ein Daniel Bunk oder der hat auch dem Spiel jetzt keinen Stempel aufgedrückt. Also so vom Kämpferischen, immer wenn dann mal vorne der Ball verloren wurde man relativ schnell den Ball zurückerobern wollte, noch vor der Abwehr, hat mir eigentlich am ehesten noch Soufiane El Fazioui gefallen, der auch diesen abgefälschten Lattenschuss in der zweiten Halbzeit gehabt hat. Der spielt allerdings halt im zentralen Mittelfeld, wo ich jetzt nicht wirklich den Platz für ihn in absehbarer Zeit sehe.
Aber es ist schön zu hören, dass du ähnlich wie Daniel Thun auf der Pressekonferenz kurz stocken musst, wenn du die Namen der Zweitmannschaftsspieler dann doch nochmal auf dem Zettel nachchecken musst, dass du sie nicht aussprichst.
Ich bin kein Experte der Zweiten. Ja. Die Experten, die hatte ich um mich herum.
Ja. Wie unser Cheftrainer. Ja, ja, schön. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
Ja, kannst du auch sein, weil der Regen hatte aufgehört, es war ein leichter Nebel, herrlich.
Ja, gut. Ja, nur halt wirklich dann leider mit dem falschen Ende, muss man sagen. Also
ja, das ist bitter.
Krass, dass dann Wuppertal das irgendwie wirklich in der Schlussminute irgendwie noch gewinnt. Also ich erinnere mich vor allen Dingen irgendwie auch noch vom Anfang der Saison, dass das irgendwie mal durch Twitter ging, dass die, glaube ich, in den ersten 4 Spieltagen 4-mal in der Schlussminute getroffen haben und das immer dann noch den Sieg oder das Unentschieden bedeutet hat. Und das, glaube ich, auch mehrmals, dass halt Benchop gewesen ist. Also, dass es jetzt wieder passiert ist und dann auch noch gegen die Zwode. Die bleiben auf jeden Fall wirklich bis zum Ende dabei.
Da bin ich mir sicher.
Ja, bitter für die Zwote und die Perspektive ist jetzt ja wirklich auch nicht die beste in den nächsten Wochen. Es kann ja schon sein, dass man dann ja dann doch nochmal auf den ein oder anderen Leistungsträger, egal wie bekannt er in den Fachkreisen der ersten Mannschaft ist oder auch nicht, halt wird verzichten müssen. Also da kann man wirklich Langenegger nur alles Gute wünschen. Und ja, vielleicht bewegt ja dann auch der Bericht hier nochmal den ein oder anderen dazu, genau wie Tim, irgendwie sich die Zwote nochmal anzuschauen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall auch, muss ich sagen, große Lust bekommen.
Ja, haben wir jetzt große Lust, über das Spiel gegen Braunschweig zu sprechen?
Ja, bestimmt.
Ich habe mal eine Überlegung, ob wir den Rest des Podcasts unter verschärften Bedingungen aufnehmen, indem nämlich wir nicht sagen dürfen, nicht kleiner Kader sagen dürfen.
Also viel Spaß euch beiden.
Sondern nur Variationen davon. Also nicht so viele Spieler auf der Bank. Lizenzspieler reduziert.
Ja, doch, finde ich gut. Ich mache dann hier jetzt mal so eine kleine Strichliste auf.
Ja.
Ja, also ich sehe auch schon bei unserer Podcast-internen Weihnachtsfeier, können wir uns auf jeden Fall gerne dann auch noch das zweite warme Hauptgericht gönnen und vielleicht auch noch einen zweiten Schnaps. Das wird die Kasse heute gut füllen. Aber ja, du sprichst es auf jeden Fall schon an, dass das Thema Verletzungen wird ein wenig über dieser Folge hängen und möglicherweise ja auch noch über den nächsten, ziemlich sicher sogar. Und ja, es hing auf jeden Fall auch schon so ein bisschen über dem Spiel am Freitag, weil man musste dann ja mit Sobotka, mit Johannessen und mit Ginczek dann ja auch mal wieder auf drei Leute kurzfristig verzichten, die man mit Sicherheit eigentlich gern dabei gehabt hätte.
Also zumindest die ersten beiden wären ja für die Startelf vielleicht in Frage gekommen. Ja, gut, Sobotka vielleicht noch nicht. Ginczek ist ja irgendwie das große Fragezeichen, das jetzt einfach über die Saison hängt. Hat man noch einen zweiten Stürmer, der regelmäßig Einsatzzeiten bekommt oder nicht? Und natürlich ist er wieder verletzt. Aber man muss ja auch sagen, wir haben jetzt wieder es geschafft, den negativen Einstieg zu finden in ein 4:1 gegen Braunschweig. Also das ist doch sensationell, dass man das eigentlich so hinlegt. Ja? Also dass man nicht die Fortuna baut, um nach dem überragenden 3:4, 4:3 Comeback gegen Kaiserslautern, dann quasi gegen den Abstiegskandidaten Nummer 1 zu stolpern, der halt gerade den Trainer entlassen hat. Auch wenn wir in unserer Vorschau auf das Spiel ihn noch nicht für entlassen erklärt haben, weil wir sonntags aufnahmen und am Montagmorgen war er dann weg. Der gute, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Trainer, ja, der Zettel von Braunschweig. Und ich habe ja die erste Halbzeit nur das Ende sehen können, weil ich länger arbeiten musste. Und ich machte mein Handy an, nach Dienstschluss quasi auf dem Weg nach Hause, und da stand schon 2:0. Hm. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, muss ich sagen. Ja, eben gerade, wo man dachte, die Fortuna, das wird sich schwer tun, Braunschweig wird sich hinten reinstellen und so weiter und so fort. Ja.
Wie kam denn das zustande? So ungefähr habe ich nach der ersten Viertelstunde halt auch geguckt. Also gerade, weil natürlich auch in meinem Kopf als passionierter Nörgler ich ja erstmal schon mal direkt irgendwie diesen Plot irgendwie entworfen hatte. Boah, wenn man es schafft, in dieses Spiel zu gewinnen, dann ist das auf jeden Fall echt ein wichtiger Schritt, weil, ne, ich glaube, wir kennen alle unsere Fortuna, dass es da wirklich eigentlich die absolute Nagelprobe ist, gegen die schlechteste Mannschaft der Liga zu gewinnen, wenn die gerade den Trainer entlassen hat. So, da kommt eigentlich alles zusammen, da spricht wirklich alles gegen dich. Und ja, und genauso ist dann halt eigentlich Braunschweig auch in dieses Spiel reingegangen, und ich fand das ganz interessant, wie Fortuna dann damit umgegangen ist, weil Braunschweig hat wirklich losgelegt, wie die Feuerwehr, einen langen Ball nach dem anderen geschlagen, sind dann damit 3-4 Leuten draufgesprintet, also da war wirklich eine unfassbare Energie drin, und ich weiß auf jeden Fall, wie ich echt sofort dachte, so, boah, hoffentlich kann die Fortuna das matchen, und man muss doch die Mannschaft darauf einstellen, dass man halt irgendwie diese Energie dann irgendwie auch dagegen stellen muss. Aber ich hatte eigentlich das Gefühl, man war genau mit dem gegenteiligen Ansatz hingegangen, dass man gesagt hat, Leute, spielt die ersten 10 Minuten mal komplett ruhig oder die ersten 5, lasst das mal so ein bisschen auf euch wirken, ruhig stehen, lasst die sich kurz an euch abarbeiten, und dann machen wir irgendwann ganz in Ruhe das, was wir immer tun. Und so hat das daneben auch funktioniert, weil ja, 5 Minuten ist da Braunschweig wirklich mit allem angerannt, was sie hatten. Und dann kommt die Fortuna das erste Mal so richtig in Ballbesitz. Ich glaube, die ersten 2 Minuten hatte die Fortuna nicht einmal wirklich den Ball. Also muss man wirklich sagen, das waren wirklich nur Klärungsaktionen. Und dann so nach und nach hat man sich da ein bisschen ins Spiel reingearbeitet und hat dann aber eigentlich durch die erste wirklich längere Ballbesitzphase sofort eine 100%ige Torchance. Es gibt einen absoluten Traumpass von Zolis auf Vermey, der sich da richtig gut bewegt, steht dann alleine vor dem Torwart und kann sich halt aussuchen, ob er mit links schießt, ob er mit rechts schießt, in welche Ecke er schießt. Entscheidet sich dann letztendlich dafür, nicht mit dem besseren Rechten zu schießen, sondern mit links, und legt ihn halt links vorbei, weil ihm der Ball so ein bisschen abrutscht. Also das hat man, glaube ich, auch bei einigen Leuten an dem Tag mehrfach gesehen, dass es da so kleine technische Unsauberkeiten gab, weil es wirklich absolut in Strömen geregnet hat. Also das war, glaube ich, keine große Freude, da an dem Tag Fußball zu spielen unbedingt. Aber trotzdem, also auch wenn es dann ein bisschen regnet, den muss Vermaay unbedingt reinmachen. Also echt einfach eine dermaßen riesige Chance dazu noch zu so einem frühen Zeitpunkt, wo es halt einfach auch psychologisch so wichtig ist und für den Spielverlauf, das ist eigentlich fast unverzeihlich, den nicht zu machen. Und ja, von daher fand ich es dann auch wirklich bewundernswert, dass er danach einfach weiterhin so ein gutes Spiel gemacht hat. Und ja, dann halt auch kurz danach ja, glaube ich, sogar das Tor schießt, aber das ist ja dann sogar schon das 2:0 und ja, und auch das 1:0 vorher kann halt wirklich auch nur fallen, weil ja, weil Kastenmeier halt irgendwie auch noch eine richtig gute Tat halt begehen muss, weil Emma, als er den Ball hat, bei einem Rückpass auch ein kleiner Fehler unterläuft. Genau das, was ich gerade eben angesprochen habe. Ich habe auch so einen Rückpass, der ihm nicht passiert, wenn es da nicht so in Strömen regnet. Und Kastenmeier macht das dann perfekt. Er entscheidet sich dann dazu, nicht voll reinzugehen, sondern auch so ein bisschen zurückzubleiben, um da keinen Elfmeter zu riskieren, und rettet dann noch. Und ja, das, und genau das heißt dann eben auch, dass man halt, nachdem man diese Ecke verteidigt hat, kommt man im Gegenzug selber zu einer Ecke und ja, kann dann im Anschluss an diese Ecke halt eben auch treffen.
Ja, und das ist ja auch irgendwie bemerkenswert, weil du hast jetzt eben quasi Vermaay hervorgehoben, der nach seinem ja, Nicht-Treffer dann trotzdem ja zum 2:0 kommt und das wieder abschüttelt. Aber das Abschütteln könnte man ja auch Christoph Zollis sagen, der ja gegen Lautern einen völlig verbrauchten Tag hat und ja auch emotional nicht Teil dieses, zumindest nicht Teil auf dem Platz, dieses 4:3 war. Und der aber den Braunschweig aber gut getan hat, könnte man sagen. Das hat man ja schon bei der Vorlage in der 6. Minute gesehen, die du gesagt hast. Dann macht er das Tor, wo er einfach aufmerksamer ist und wo man vielleicht auch sagen kann, dass aus Braunschweiger Sicht darf niemals so fallen, dass er da den Fuß so reinhalten kann. Aber es ist ja auch wieder so ein, es wird ja nicht das letzte Standardtor bleiben an diesem Tag und es ist ja auch nicht das erste Standardtor diese Saison. Ich erinnere mich auch noch, dass so Standards ein Thema vor der Saison gewesen sind, ne? Mit Innenverteidigerabgängen, die da zu kompensieren waren. Und da muss man sagen, das hat die Fortuna ja wirklich herausragend geschafft. Also eine Standardstärke in der Saison, darauf kann man bauen. Das war auch nicht immer so.
Jo, absolut. Also ich glaube wirklich, diese Standards und insgesamt in der Mannschaft, aber gerade auch durch dieses Dreieck, Manfred Stefes, der dafür verantwortlich ist, als das Mastermind dahinter, und dann Schinter Appelkamp, der halt die Ecken reindreht, und Jordi De Weijs dann meistens, der dann zum Kopfball kommt. Das ist jetzt einfach schon so häufig ein Erfolgsrezept gewesen. Das ist wirklich richtig, richtig stark.
Ich finde es ja eigentlich erstaunlich, dass es einem auffällt, wie gut Schinter das macht, weil ich mir denke, in den ersten Ligen, da sollten doch mehr Spieler in der Lage sein, einfach konstant so einen Ball auf die Distanz immer in ungefähr dahin zu bekommen, wo man den hinbekommen möchte. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also das wird ja selbst bei FC Bayern, da wird ja die Kimmich-Ecken, das habe ja sogar ich mitbekommen, dass sich darüber lustig gemacht wird. Ja. Und dass das Schinter schafft, das, und die sind, finde ich, immer super. Die haben das richtige Tempo. Nicht immer, ja, aber der Prozentsatz ist schon recht hoch. Und ist nicht selbstverständlich. Das wollte ich gesagt haben.
Ja, und nochmal ein kleines Sonderlob von mir für Jordi De Weijs für diese Aktion, weil vor der Ecke wird er halt richtig, richtig hart bearbeitet von seinem Gegenspieler und schafft es dann durch seine Körpersprache, den Schiedsrichter darauf aufmerksam zu machen, ohne sich hinzuwerfen oder ohne wirklich zu lamentieren, aber halt zeigt halt wirklich dem Schiedsrichter richtig gut an, dass er da eigentlich gerade bei einer regelgerechten Aktion einzulaufen gehindert wird. Der Schiedsrichter geht da nochmal hin, spricht mit beiden Spielern und ja, Jordi De Weijs kann sich dann im Anschluss durchsetzen, weil er halt eben nicht geblockt werden kann von seinem Gegenspieler und bereitet dann eben dieses Tor vor.
Also gegen den Jordi De Weijs der diesjährigen Saison, der es versteht, seinen Körper auch zum Durchsetzen in solchen Kopfballduellen einzusetzen, möchte ich auch ehrlich gesagt bei so einem Eckball gar nicht mehr eingeteilt werden als Gegenspieler. Also das macht er schon auch immer sehr gut und schlau.
Also für mich ist Jordi De Weijs, wir haben jetzt, wie viel Spieltag, weiß ich nicht, eigentlich bisher der Spieler der Saison. Und zwar nicht wegen seiner, weil es nicht, weil es nicht bessere Spieler geben würde und nicht wichtigere Spieler geben würde, sondern weil er einfach es geschafft hat, sich aus diesem, dieses letzte Jahr, was ein absolutes Seuchenjahr war, wo ich halt gedacht habe, eventuell, ne, Transfer nicht so clever gewesen, hat man das Geld verbuddelt und keine Ahnung was. Aber dass sich aus so einem Jahr wieder so zurückzumelden und so zu performen, zumindest offensiv, über die Defensive werden wir vielleicht nochmal reden bei einem 2-1, aber herausragend. Dafür, dass wir eine kurze Folge aufnehmen wollten, haben wir die ersten 12 Minuten sehr lange besprochen. Und dann wiederholt sich in der 15. Minute eigentlich das, was sich vorher passiert war, in der 6. Minute mehr oder weniger. Herausragender Zollis Pass, Vermey macht es diesmal besser.
Und wie wichtig ist das einfach für ihn, dass er jetzt endlich mal sein Tor macht? Also gerade hat er es ja noch unter der Woche probiert, klarzumachen, dass er da voller Selbstvertrauen ist und einfach an sich auch glaubt. Aber also nach der ersten vergebenen Chance ist es, glaube ich, super wichtig gewesen, dass es auch nicht so lange gedauert hat und dass er da das Tor macht.
Ich habe mal eine Frage an dich, Lou, der das ganze Spiel gesehen hat. Haben wir eigentlich bei diesem Spiel das Comeback des vertikalen AO gesehen? Also was mich ja bei AO Tanaka in seiner schwierigen Phase, die er hoffentlich hinter sich gelassen hat, gestört hat, dass er diese Vertikalität, die er ja mitgebracht hatte, die ihn so ausgezeichnet hat, in den ersten Monaten seiner Zeit bei der Fortuna so ein bisschen verloren hatte, schon mal den einen oder anderen horizontalen Querpass drin hatte. Aber bei dem Spiel scheint es mir, dass er ganz entscheidend dafür war, um Druck auf die Braunschweiger Seiten zu bringen und eben tatsächlich diese Vertikalität reinzubringen, die wir ja bei ihm so schätzen.
Ja, fand ich auf jeden Fall, auch wenn man vielleicht dann irgendwie auch ein bisschen konstatieren muss, dass das Spiel jetzt vielleicht jetzt nicht das allerbeste Beispiel irgendwie dafür ist, um ihn da halt komplett wieder zurück zu begrüßen, irgendwie in dem irgendwie in seiner alten Form, einfach weil die Lücken, die Braunschweig dann halt nach diesem, nach dem 1-0 eigentlich dann schon gelassen hat, einfach so groß waren. Aber aber trotzdem kann man das natürlich irgendwie nochmal hervorheben. Also gerade in der ersten Halbzeit war der mit Abstand eigentlich der beste Mann auf dem Platz und hat sich auch so richtig, richtig viel nach vorne eingeschaltet und hat eigentlich ständig auf einer Höhe mit Appelkamp halt agiert und nicht neben Engelhardt, sondern sich einfach immer wieder nach vorne eingeschaltet. Trotzdem natürlich eigentlich immer derjenige gewesen, der sich den Ball hinten abgeholt hat, der das Zepter in der Hand gehabt hat und eben dann trotzdem immer wieder die Räume halt auch gehabt hat. Also das muss man halt auch sagen, so die Räume waren einfach da, um sich dann eben auch nach vorne einzuschalten und dann einfach auch mal um den einen oder anderen etwas riskanteren Ball zu spielen und halt ja gerade auch um viel mit der rechten Seite eben auch irgendwie immer so Dreiecke zu bilden. Also ich finde, die kann man auf jeden Fall auch nochmal hervorheben. Also auch, man kann viele hervorheben. Also auch Appelkamp war super stark in dem ganzen Spiel eigentlich. Aber auch Klaus und vor allen Dingen Zimmermann, der, glaube ich, dann, wenn man auf das ganze Spiel nochmal schauen will, vielleicht wirklich dann letztendlich der Beste war.
Aber muss man nicht auch mit, ich weiß, wir fangen jetzt sehr früh an, so ein Resümee zu ziehen, aber gerade über den Tanaka will ich das so ein bisschen festmachen, was du gesagt hast. Muss man jetzt nicht, wenn man sich auch daran überlegt, wie das Lautern-Spiel dann nach dem 3-0 gelaufen ist und auch wie die beiden nicht so erfolgreichen Spiele vorher gelaufen waren, dass bei der Fortuna alles steht und fällt mit diesem Mittelfeld. Und dass halt die Außen, auch wenn du jetzt Zimmermann und Klaus positiv hervorgehoben hast, eigentlich keine Entlastung bieten können, wenn es übers Mittelfeld nicht so läuft. Also klar, gegen Osnabrück kannst du trotzdem mal 1-0 gewinnen und musst nicht in der letzten Minute oder ein bisschen kurz davor das 1-1 kassieren. Aber ist das nicht etwas, was irgendwie vielleicht auch dieses Spiel nochmal gezeigt hat? Ne? Braunschweig muss dann halt vielleicht auch aufmachen, liegt halt hinten, ist eh nicht gut, so kann man es, glaube ich, sagen. Und da haben halt die jeweiligen Mittelfeldspieler, sei es jetzt so Johannesson, sei es Tanaka, sei es Appelkamp oder Engelhardt, einfach auch die Möglichkeiten, ihr Spiel zu entfalten. Und damit steht und fällt der Sieg der Fortuna. Und gegen Kaiserslautern war es ja auch so, dass Lautern es nicht geschafft hat, irgendwie dieses Mittelfeld weiter aus dem Spiel zu nehmen. Anfangs hatten sie es ja aus dem Spiel genommen. Und dann war ihnen ja dieser das 1-0 geschenkt worden. Aber ja.
Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist ja auch mit Sicherheit der Mannschaftsteil, wo sich am meisten geballte Qualität halt irgendwie versammelt. Und wenn die funktionieren und wenn die vor allen Dingen miteinander funktionieren, dann funktioniert der ganze Rest automatisch auch.
Ja, aber du kannst natürlich sagen, da ist halt individuelle Qualität da. Aber naja, Christos Zollis hat bisher auch eine gute Saison gespielt, von den Zahlen her. Joa ist jetzt kein schlechter auf links. Zimbo, einer der wichtigsten Spieler der Fortuna der letzten Jahre. Und auch ein Felix Klaus, klar, nicht immer auf der Höhe die Saison, ist ja von der individuellen Stärke und dem Potenzial auch da, ein guter. Also ich würde das nicht nur mit individueller Qualität erklären. Oder vielleicht einfach, dass die Außen ihre Qualitäten nicht einsetzen können, es nicht alleine wuppen können, wenn von innen nichts kommt.
Ich meine, Zolis ist schon auch jemand, der das vielleicht irgendwie auch mal alleine so ein bisschen hinbekommt, aber auch der, den muss man ja schon auch eher einsetzen, würde ich sagen. Und bei Klaus ist das ja ganz stark so, ne? Also der ist ja keiner, der jetzt alleine mit einem Dribbling oder mit seiner Schnelligkeit den Unterschied machen kann. Aber halt, glaube ich, in so einem Kollektiv kann der ja einfach unfassbar wichtig sein. Und das sehen wir jetzt ja auch seit einem guten halben Jahr oder vielleicht sogar schon ein bisschen mehr, was der halt eben auch für eine Rolle spielen kann und was er dann eben auch für ein Spieler sein kann, wenn halt der ganze Rest um ihn herum funktioniert.
Ganz genau, weil was hatten wir vorher von Felix Klaus? Ein Dribbling, was hoffentlich zu einem Elfmeter führt.
Ah, Freistoß, wenn es gut läuft. Elfmeter ist das Sahnehäubchen. Ja, da hätte man jetzt schon zum 16er kommen müssen. Das hat er schon nicht geschafft.
Ja, 2-0 steht es dann. Und dann ist ja die Frage, warum wird es eigentlich überhaupt Lou nochmal eng in diesem Spiel?
Ja, also zum einen, weil man sich halt dann nach dem 2-0 zumindest erstmal so ein bisschen zurücknimmt. Also vor allen Dingen aber erstmal nach der 20., 30. Minute so. Also es wird dann so zum Ende der Halbzeit, wird es einfach etwas entspannter, was aber, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass sich dann da beide Mannschaften irgendwie auch erstmal ein bisschen gesammelt haben und auch die Fortuna sich, glaube ich, erstmal überlegen musste, was sie jetzt mit diesem Spiel halt irgendwie weiter anstellt. Ich glaube, du kannst natürlich dann irgendwie auch nicht komplett den Fuß so auf dem Gaspedal lassen. Und ich fand eigentlich auch, dass das die absolut richtige Herangehensweise war, weil das sah für mich dann erstmal aus wie so eine Spitzenmannschaft. Gar nicht, weil das jetzt so überragend war, aber weil man das einfach so ruhig gemacht hat, weil man von Braunschweig gar nichts zugelassen hat. Und weil man das einfach dann mit so einer kompletten Bierruhe diese Halbzeit einfach zu Ende gespielt hat. Man hatte dann noch eine richtig gute Chance in der 35. Minute, wo sich dann Zollis mal durchsetzen kann und eine flache Flanke zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt bringt. Felix Klaus schießt dann aus ziemlich guter Position drüber, ist aber auch ein bisschen schwer zu nehmen, der Ball. Aber man hatte dann eben diese ein, zwei Chancen noch von Braunschweig, kamen wir dann aber sehr, sehr wenig. Und ich würde sagen, eng wird es halt eigentlich nur deswegen, weil man halt nicht das 3-0 macht. Also, weil dann kann es halt immer passieren und es passiert dann natürlich auf die allzu blödeste Art und Weise, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, weil Fußball ja einfach schon immer noch ein Spiel des Chaos ist so und Glück kann einfach immer eine Rolle spielen und mein Take wäre auf jeden Fall gleich für das 1-2, dass es vor allen Dingen deswegen fällt. Aber das kann halt einfach immer passieren in so einem Spiel. Aber ich glaube, dass du dann in so einem Spiel jetzt nicht komplett halt irgendwie das Visier halt hoch machst, um halt unbedingt blind aufs 3-0 zu gehen, ist auch verständlich. Sondern dass man irgendwie dann einfach sagt, okay, mein Gott, es steht hier 2-0, wir haben alles unter Kontrolle und sind erstmal zufrieden damit, fahren das jetzt hier in die Halbzeit und dann stellen wir uns neu auf, fand ich erstmal die richtige Herangehensweise.
Und es gab ja dann noch das Abseitstor vor der Halbzeit auch. Also es hätte ja dann damit auch das Spiel den Deckel drauf haben können, schon zur Halbzeit.
Genau, das ist dann zwar irgendwie abseits, aber auch das passiert halt, weil man eigentlich ein richtig gutes Angriffspressing halt hat und dann super sauber durchspielt. So, und da schießt man dann das erste von einigen aberkannten Toren. Und das ist ja auch eigentlich ein Indiz dafür, dass man eigentlich alles richtig macht. So, und dass es halt eben auch wirklich nicht einfach gewesen ist an dem Tag, auch wenn sich das dann nicht so in Chancen halt widerspiegelt, finde ich, sieht man dann an anderen Statistiken zur Halbzeit, in denen man halt schon sieht, dass Braunschweig schon diese Energie gehabt hat, so dass die halt schon richtig draufgegangen sind, so dass der Trainer die schon richtig heiß gemacht hat, der Neue. Das ist halt zu Ecken, hat Braunschweig halt 7-3 Ecken. Gut, Fortuna macht halt das eine Tor, so gibt es halt genau die Unterschiede, ne? Und man sieht es ja auch, wo halt dieser Unterschied dann ist, ne? Dass halt der Gegenspieler von Zolis Krüger da halt irgendwie einmal kurz pennt. So, und Braunschweig hat auch 12-4 Flanken. Und interessanterweise sind zu dem Zeitpunkt 0 von Braunschweig angekommen und eine von Fortuna. Nämlich die eine, die Klaus dann halt drüber schießt und letztendlich da eine sehr, sehr hochprozentige Chance hat. So, ne? Und das sind eben genau die Unterschiede.
Mhm. Ja, das ist nämlich genau das, was aus dem Zusammenschnitt nicht so hervorgeht, woher dann die 15-15 Torabschlüsse am Ende kommen. Die müssen ja dann bei Braunschweig irgendwie recht kläglich alle gewesen sein.
Ja, also in der zweiten Halbzeit, die kommen schon halbwegs okay raus, würde ich sagen, die Braunschweiger. Und haben dann auch so Gelegenheiten, wo mal was passieren kann, aber wo dann Kastenmeier Dinge tut und dann eben das Tor nicht fällt. Und dann trifft man ja eigentlich, ne? Erneut, und dann ist wieder der Wahre dabei. Ich habe bei diesem Abend, ich war so ein bisschen auf von der Arbeit. Ich habe nicht mehr viel gemacht, außer immer keine Notizen gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist auf Twitter Dinge zu liken, wo Leute den Wahre, die war alles Schlechte gewünscht haben. Das war so meine Leistung an dem Abend.
Ich hatte reichlich Gelegenheit.
Ich hatte reichlich Gelegenheit. Es ploppt dann immer wieder neu auf. Ja, unter anderem dann kurz vorm 2-1. Und ich würde auch sagen, was du dann halt sagst zu diesem 2-1 von Krüger, ist halt klar, das ist halt.
Ja, es kündigt sich aber halt auch schon so ein bisschen an.
Ja, es kündigt sich
schon sagen. Und Tim hat ja auch gefragt, wieso fällt halt dieses 1-2, und so ein bisschen kündigt sich das vorher halt schon an. Also ich habe mir hier so irgendwo in der 52., 53. Minute sowas aufgeschrieben, wie es ist ein bisschen sehr lässig. So, ja. Die zweite Halbzeit geht bisher komplett an Braunschweig. Also da hätte ich mir dann irgendwann schon gewünscht, dass man vielleicht nochmal so ein bisschen was zeigt. Und,
macht man ja auch das Tor. Das
macht man ja auch, aber eigentlich hat man ja kurz vorher schon so eine Riesenchance hergegeben. Nämlich auch gegen Krüger. Da gibt's einen langen Ball, bei dem Siebert halt so ein bisschen pennt. Und sein Gegenspieler, das ist, glaube ich, auch wieder Krüger, läuft ihm halt einfach weg. Siebert ist ja kein wirklich langsamer Spieler, aber da sieht man halt wieder so deutlich, finde ich, diesen Unterschied zwischen wie wichtig halt irgendwie Topspeed ist, im Gegensatz dazu, was halt deine Anfangsgeschwindigkeit ist, also wie schnell du halt Speed aufnehmen kannst, weil Siebert ist ja wirklich eigentlich ein relativ schneller Spieler, würde ich sagen, also für einen Innenverteidiger auf jeden Fall, aber der braucht einfach ein bisschen, um seine Masse halt irgendwie unter Geschwindigkeit zu bekommen, und dann ist Krüger halt schon weg und Kastenmeier hält er halt mal wieder ganz herausragend.
Nee, Krüger ist nämlich nicht weg. Also mein Gegenargument wäre, dass Siebert ja das Tempo wieder aufholt und dann im Nacken von Krüger ist und auch schon Kontakt mit ihm hat. Und dann Krüger halt so ein bisschen denkt, oh Gott, jetzt kommt der von hinten angewämst, der nimmt mir gleich den Ball ab und dann viel zu früh abschließt.
Ja.
Und das macht es Kastenmeier ein. Also der macht es auch gut. Ja, Kastenmeier macht es gut, den Ball zu halten. Aber es hätte viel schwerer für Kastenmeier werden können, wenn Krüger da nicht irgendwie unruhig geworden wäre und Sieberts heißen Atem im Nacken spürte. Ich glaube, das ist nämlich schon ein wichtiger Faktor in dieser Gelegenheit.
Ja, da kannst du absolut recht haben. Aber es deutet sich halt, wie gesagt, schon so ein bisschen an.
Ja, trotz alledem. Trotzdem nochmal wissen, sind das die schlauen Wechsel von Braunschweig gewesen? Weil also in der Zusammenfassung sah das so aus, als wenn der, ist das tatsächlich der jüngere Bruder von dem Bayern-Spieler, der eingewechselte Sané einfach für neuen Schwung gesorgt hat bei Braunschweig, oder ist es wirklich, dass man das zu lässig, also das ist deine These, man hat es zu lässig angehen lassen?
Ja, also Braunschweig hat da mit Sicherheit nochmal kurz, bestimmt auch nochmal umgestellt, habe ich ehrlicherweise nicht so drauf geachtet, weil ich auch nicht komplett bei 100% war an dem Abend, muss ich leider sagen. Also ich bin auch froh, dass ich das Spiel irgendwie noch einfach sehen konnte und gut. Es ist in der Tat der Bruder, also ich dachte halt auch irgendwie, als ich ihn dann halt am Spielen sehen und der dann auch irgendwie Sané genannt wurde, sofort so, okay, das muss eigentlich der Bruder sein, weil er teilweise 100% den gleichen Bewegungsablauf hat. Also das war auch wirklich, fand ich richtig lustig zu sehen. Interessanter Spieler, weil der hat auf jeden Fall da auch echt ein bisschen Schwung reingebracht. Wirklich interessant, mal auch in Zukunft auf den zu achten. Aber an dem würde ich es jetzt nicht festmachen. Also der hat eher dann auch für so Einzelaktionen gesorgt, aber gar nicht dafür, dass jetzt das Spiel insgesamt besser funktioniert hat. Also was dann einfach funktioniert hat, ist, dass man halt ab und zu mal mehr einen langen Ball irgendwie an den Mann gebracht hat. So, dass dann da vielleicht mal das Ablagespiel besser funktioniert hat. Und ja, aber es hat jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass man da Fortuna irgendwie komplett hinten reingedrängt hätte, sondern das ist einfach das, was dann, glaube ich, bei so einer Mannschaft, die dann halt mal ein bisschen mehr riskiert, dann irgendwie auch mal ein bisschen funktioniert. Aber das hat eben zu keiner Zeit dazu geführt, dass man Fortuna da jetzt irgendwie beherrscht hätte, sondern letztendlich ja auch einfach dazu, dass man halt einfach hinten immer wieder was zugelassen hat. Und auch wenn Fortuna da das ein oder andere Tor ständig aberkannt wurde, das war ja auch schon eben einfach alles relativ eng. Und man hatte ja auch noch die ein oder andere Chance, die man durchaus hätte im Tor versenken können in der ersten, besonders aber in der zweiten Halbzeit. Also letztendlich, glaube ich, kann man da eigentlich wenig kritisieren an der Fortuna, wie sie es halt irgendwie angegangen ist.
Ja, finde ich auch. Und vor allem, das ist halt auch wieder das haben wir diese Saison häufiger gesehen als umgekehrt. Sie antwortet dann ja auch relativ schnell. Ja, auch vom Time-Management ist man da ganz gut aufgestellt. Jetzt im Gegensatz zu dem Osnabrück-Spiel, wo man das Time-Management dann so ein bisschen nach hinten verkackt hat. Aber auch ein Freistoß, Siebert macht den schön und es
Jamil ja, Siebert. Wenn wir jetzt schon beim 3:1 sind, ich würde trotzdem ja. Nochmal beim 2:1 sagen, das fällt halt vor allen Dingen deswegen. Weil, und das kann man, finde ich, schon kritisieren, weil man, glaube ich, noch ein bisschen zu sehr, und das wäre mir als Spieler ganz genauso gegangen, sich halt noch darüber ärgert, dass halt gerade schon das zweite Tor wieder aberkannt wurde. Also man ist, glaube ich, noch in dieser Aktion, feiert halt irgendwie noch dieses 3:0 und ich glaube auch gerade, weil es das 3:0 ist und damit eigentlich letztendlich so den Deckel drauf macht und nicht nur den Deckel drauf macht, sondern auch diesen Braunschweiger Sturmlauf der ersten 10 Minuten halt einfach beendet. So, ne? Und man sagt einfach so, okay, bis hierher nicht weiter, ciao 3:0. In einer halben Stunde geht's unter die warme Dusche. Und da kommt man halt irgendwie nicht wieder so richtig raus zurück, sondern braucht dann halt eben diesen Genickschlag des Anschlusstreffers, um halt wieder komplett irgendwie auf dem Platz zu stehen. Weil dieses 1:2 fällt halt deswegen, weil halt einfach alle auf dem Platz die Abstände nicht einhalten. So, das ist ja furchtbar. Alle pennen kollektiv überall und es endet dann damit, dass halt Jordi de Weijs nicht richtig auf seinen Gegenspieler halt rausrückt. Wo ich mich dann auch frage, ob das halt vielleicht schon daran gelegen hat, dass er halt verletzt ist, weil er kurz danach ausgewechselt wurde. Ich weiß nicht, Jan, hast du das wahrgenommen?
Nein. Also mir ist auch aufgefallen, dass er da schwierig aussieht.
Der ist rausgenommen worden, weil der nicht ganz gesund war. Also neben den ganzen anderen kranken Spielern war er wohl angeschlagen, weil er auch diese Teil der Grippe hatte. Also der war nicht bei 100%.
Alles klar. Also kann natürlich auch gut sein, dass man das dann irgendwie schon ein bisschen im Hinterkopf hatte. Eventuell müssen wir Jordi irgendwie rausnehmen und dann siehst du da in der Situation, okay, vielleicht ist der Moment jetzt. Ja. Und hat das dann ja auch sehr, sehr schnell letztendlich vollzogen, ja.
Genau. Und dann das 3:1, das ich schon anmerkte. Freistoßtore nimmt man immer wieder gerne. Schöne Appelkampfflanke. Siebert macht das gut und man kann natürlich auch sagen, das macht Braunschweig auch nicht so gut, aber eigentlich ist es ja ein Doppelschlag. Ja, eigentlich kommt das 3:1 und danach kommt sofort das wunderschöne 4:1, das dann der VAR wieder weggenommen hat und dann wurde ich wieder aktiv.
Und selbst bei dem 3:1 wird ja nochmal zweimal lang
stimmt. Oh, ja.
Mit einem Weltraummikroskop ewig geschaut, ob sich vielleicht doch irgendein Armhärchen ganz leicht den Ball halt gestreift hat. So, also das war für mich auch wieder wirklich so ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie man das halt nicht machen sollte mit dem VAR. Wenn du halt wirklich mit der Lupe suchen musst ewig und vielleicht finden wir ja noch was, damit wir ein Tor aberkennen können. Ja. So, das ist wirklich, also das braucht wirklich kein Mensch.
Niemand braucht das.
Nee.
Ja, stimmt, das war dann der VAR-Doppelpack, nicht das Tor, der Torwart-Doppelpack. Danach hat man auch irgendwie dieses Wahr-Ding, das nimmt auch so ein bisschen die Luft raus. Ne? Eigentlich führt man 3-1 und denkt sich, eigentlich so hat man sich doch gewünscht, dieses Spiel. Gute Leistung. Man kommt sofort zurück, selbst wenn man es mal irgendwie kurzzeitig nicht so aussieht, als ob das man das souverän nach Hause bringt. Man bringt souverän nach Hause. Und man wird, ist nur damit beschäftigt, sich über diese Wahrscheiße aufzuregen, ja. Und die gleichen Dinge, die einem die letzten Jahre in den Kopf kommen, kommen einem wieder in den Kopf. Es ist ein immer nicht aufhörender Müll, ja, wie du es auch schon eben gesagt hast, dieses nach den 3:1 hat er schon wieder verdrängt. Aber es war natürlich Teil dieses Schrotts. Ja, und dann noch, ja. Und vor allem, also.
Und ich finde irgendwie auch spätestens nach dieser Doppelszene da mit dem Tor von Siebert und diesem eigentlich traumhaft rausgespielten Tor, dass er dann aberkannt wird von Appelkamp, wo Zoll es dann aus dem Abseits leider blockt. Ja. Ich finde so spätestens ab dieser Sequenz eigentlich hatte ich fast das Gefühl, eher ein Footballspiel, also ein American Football Spiel zu schauen, als so ein Fußballspiel, weil man eigentlich nur noch irgendwelchen Schiedsrichtern und Athleten dabei zugeschaut hat, wie sie halt auf dem Feld stehen und zwischen Spielzügen irgendwie hin und her gehen und halt rumstehen, so, weil das war so grauenhaft zerfahren dann dieses Spiel,
weil absolut.
Dann kam da nochmal irgendwie ein Foulspiel, dann weiß ich nicht, also das war, dann, ne, dann kommen noch diese ganzen Einwechslungen dazu, also das Spiel war wirklich fast nur noch unterbrochen danach, das war wirklich nicht mehr schön.
Ja, die 9 Minuten Nachspielzeit kam ja auch nicht von ungefähr.
Ja, bei so viel War-Einsatz, also.
Ja, so viel War, so viel Wechsel, also es war ja dann kein unfaires Fußballspiel, aber so viel Stopp einfach.
Und man kann ja nicht mal wirklich irgendjemanden, der da jetzt beteiligt war, dafür kritisieren. So, ne? Ich meine, letztendlich wurden die Entscheidungen alle korrekt getroffen, so auch wenn mir wirklich das Herz geblutet hat, dass man halt dieses Tor von Appelkamp
zieht.
Also wie schön ist halt diese Kombination, bitte. Das ist echt ein halbes Verbrechen am Fußball, dass man sowas dann zurücknehmen muss.
Ja.
Auch wenn man schon sagen muss, okay, wenn Zollis diesen Block nicht stellt, dann fällt das Tor eventuell so auch nicht.
Nein, das ist Quatsch.
Ich bin da so halb bereit, mit mir drüber reden zu lassen, aber das ist trotzdem einfach, das ist nicht schön, dass man sowas zurücknimmt. Und gerade dann irgendwie auch in so einem Spiel halt nicht.
Ja. Absolut.
Trotz alledem, immer wenn dann das Spiel mal gerade wieder läuft, ist die Fortuna eigentlich die gefährlichere Mannschaft, auch wenn Braunschweig da schon eigentlich vielleicht sogar ein bisschen mehr Ballbesitz hat dann irgendwie in dieser Phase und wahrscheinlich auch mehr Abschlüsse. Aber wenn die Fortuna mal Abschlüsse hat oder auch wenn sie mal keine Abschlüsse hat, wie eigentlich dann in der 70. Minute, wo man eigentlich auch auf 4-4 einstellen muss, wo man 3:1 Konter fährt und dann letztendlich einfach super, super schlecht abgespielt wird von Felix Klaus. Man ist einfach viel, viel gefährlicher als die Braunschweiger. Und deswegen habe ich mir da auch eigentlich nie so richtig Sorgen gemacht, dass das nochmal anbrennt.
Nee, überhaupt nicht. Es war das Einzige, man hat sich doch überlegt, spielt jetzt Gavory Sechser, interessant. Und solche Dinge hat man dann beobachtet. Oder sich gefragt, ich lag ja da und habe nur Anti-War-Content geliked. Aber
auch Tanaka hat noch so ein kleines Weitschusstraining eingebaut in das Spiel, ne? Um dann am Ende das Tor aus kürzester Distanz zu machen, was er sich vorher vielleicht durch die ganzen Abschlüsse ein bisschen erarbeitet hat.
Ja, ich meine, es gab noch diesen Moment in der 90. davor, wo halt Zimbo ausgewechselt worden ist und man schon erahnte, dass das jetzt keine guten Nachrichten bedeuten würde. Man hatte Device im Hinterkopf und fragte sich, was ist da? Und da, spätestens da mit der Auswechslung Uccino für Zimmermann, erahnte man, dass man diesen Sieg teuer bezahlen werden würde hinten raus. Und dass der herausragend, nicht gewaltig, gigantisch aufgestellte Kader, eventuell noch ein Thema sein könnte.
Mhm.
Aber dann macht halt auch Gavory Teil dieses schönen 4:1. Jastremski bringt ihn perfekt in Position, scharf rein. Und Tanaka muss ihn nur noch rüber drücken.
Tanaka macht den Red Samurai.
Red, also. Das ist viel, viel eher seine Abschlussvariante. Ne? So, nicht von weitem in die Ecke, trotz seines bekanntermaßen Dirk Schuster weiß es, sehr starken Fernschussabkönns, aber eher nah an Tor buxiert den Ball über die Linie, wie der Kicker es dann sagt. Ja, auch das ist gut. Wir hatten ein super Spiel gemacht.
Trotzdem einfach auch krass, ne? Also ich habe es mir jetzt hier nochmal aufgerufen. Tanaka hat jetzt 61 Spiele für Fortuna in der zweiten Liga gemacht und hat halt 3 seiner 5 Tore in den letzten beiden Spielen gemacht. Also das ist auch ein bisschen weird. Darf aber wirklich herausragend gerne so weitergehen.
Er holt jetzt das quasi nach, was er in der letzten Saison nicht gemacht hat. Da erinnere ich mich an Gelegenheiten, wo er quasi mit Ball auf der Linie stand, in der Torlinie des Gegners, und es dann auch irgendwie geschafft hat, den Ball nicht reinzumachen.
Das da gab es so ein, zwei.
Ja, man kann ja auch froh sein, dass er toi 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 ohne Verletzung immer mal wieder dann zur Nationalelf fährt. Da hat er sich ja jetzt das Selbstvertrauen geholt, was er jetzt ausspielt, und das kann gerne so weitergehen.
Ja, und ich glaube, einen müssen wir jetzt hier auch trotzdem noch mal ganz kurz erwähnen, und das ist Nicolas Gavory. Das war auf jeden Fall eine absolut hervorragende Szene. Als das Tor gefallen ist, hat erstmal der ganze Fortuna-Pool irgendwie zusammengejubelt, und als das dann irgendwie vorbei war, hing halt einfach noch eine riesige Spielertraube an Nicolas Gavory und hat den halt überhaupt nicht losgelassen, und man konnte schon sehen, dass ihm der Moment halt auch richtig, richtig viel bedeutet hat. Also ich glaube, der ist wahrscheinlich auch echt nicht zufrieden damit, wie es halt gerade ausschaut, dass ihm da Emma Ioa den Rang abgelaufen hat, und dass er auch normalerweise gar nicht unbedingt jetzt so wie Uchino auf der anderen Seite dann wenigstens irgendwie noch seine übliche Viertelstunde irgendwie am Ende immer sieht, sondern echt wirklich sehr, sehr wenig Einsatzzeit irgendwie bekommt. Und der hat sich da sicherlich auch viel, viel mehr aus dieser Saison irgendwie, hat er sich da vorgestellt.
Sollen wir das zur Überleitung nutzen, weil Gavory wird ja einer derjenigen sein, die auch am morgigen Dienstagabend in Unterhaching nicht dabei sein werden.
Ja, dann würde ich sagen, wir können ja jetzt dann mal irgendwie alle so unsere 10 Finger vor uns ausbreiten und mal so ein bisschen wie beim Kopfrechnen in der Schule mal so ein bisschen versuchen zusammenzubringen, wer ist denn jetzt irgendwie dabei und wer nicht.
Oh Gott.
Also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, André Hoffmann fehlt ja sowieso, Ginczek ist noch nicht wieder fit, neu ausfallen, Appelkamp, der hat, glaube ich, eine Muskelverletzung auch, ne? Ist das richtig? Mhm. Und wird irgendwie einige Wochen fehlen. Und was vielleicht noch schlimmer ist, für einige Wochen Zimbo, der wirklich auch sich in der richtigen Topform befunden hat. Also es gab auch, glaube ich, so 2-3 Momente in dem Spiel, wo ich wirklich nur so leicht vor mich hin gelächelt habe, so ganz dümmlich, wie man halt beim Fußball gucken vor sich hin lächelt. Ich dachte so, boah, Gott sei Dank haben wir halt Zimbo noch so. Und natürlich ist dann auch immer so im Hinterkopf dieses Ding, okay, irgendwann wird er mal nicht mehr da sein. Aber zum Glück ist er halt noch da, und zum Glück ist er halt in dieser Form, und es ist einfach ein Geschenk, dass man halt so einen unfassbar starken Rechtsverteidiger hat. Jetzt ist er auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Wochen nicht dabei, und das ist echt ein
Problem. Die komplette Hinrunde, ne? Also, ja. Das kann man sicher sagen.
Ja, also ich habe gehört, eventuell könnte der im Dezember noch 1-2 Spiele machen. Hm. Aber so oder so, es ist auf jeden Fall, es ist jetzt auf jeden Fall erstmal eine geraume Zeit, die er nicht dabei sein wird.
Ich habe mich jetzt schon verzählt. Jetzt.
Ja, glaube ich. Ich bin bei 1, 2, 3, 4.
Okay.
Gavory hast du ja auch schon genannt, der ist wegen privater Dinge nicht dabei. Ja. Dann Jordi De Weijs ist Nummer 6, wahrscheinlich noch wegen Grippe dann. Und dazu kommt jetzt auch noch Kastenmeier. Der hätte eh nicht gespielt, aber wahrscheinlich wenigstens auf der Bank gesessen, oder?
Ja. Ja. Das heißt wahrscheinlich dann jetzt Gorka auf der Bank, der übrigens einen sehr soliden Job gemacht hat am Freitag.
Sehr gut. Er bringt ja noch ein paar mit im kleinen Bus aus der von der 2.
Ja. Ja, also das heißt auf jeden Fall, dass Niemczycki spielen wird. Das ist auf jeden Fall auch vielleicht mal ganz, ganz spannend, den in so einem Spiel dann halt irgendwie mal zu beobachten. So, ich glaube, wenn der normalerweise mal spielen würde, würden wir jetzt ja sagen, so, das wird aber richtig, richtig interessant zu sehen, wie die Fortuna halt irgendwie ohne diese wichtigen spielerischen Einflüsse im Aufbauspiel von Kastenmeier agieren wird. Kriegt der das hin? Bestimmt nicht in der gleichen Art und Weise. Aber weil ja wahrscheinlich auf so vielen anderen Punkten auf dem Feld halt auch Veränderungen stattfinden werden. Speziell, wenn man halt sogar noch irgendwann anfangen muss zu wechseln. Ich meine, Gnade uns Gott davor, dass es in die Verlängerung geht. dann ist das ja auch eigentlich eher nur so ein Unterpunkt und gar nicht irgendwie so eins von den wirklich spannenden Sachen, auf die man jetzt sofort achten wird ab der ersten Minute.
Ja, also letztlich stellt sich die Mannschaft mehr oder weniger von selber auf und man kann hoffen, dass man mit drei Wechseln dann den Abend überlebt.
Aber der aktuelle Umfang derjenigen Spieler, die ja eigentlich Teil der ersten Mannschaft sind, sind 19, oder? Aber ist das nicht das, die Kadergröße, die dann immer rumkursierte?
Kann sein.
Ich glaube, es sind 19 Feldspieler.
Okay. Oh, also sagen wir mal 20 also von 20 sind wir jetzt bei 13, wenn wir die 7 mal abziehen.
Ja, also so oder so kann man sagen, es fehlt halt ein Drittel der Spieler. Ja. Und das sind halt auch eben, auch sehr, sehr viele aus der ersten Mannschaft da noch direkt dabei.
Ja, das ist halt das Problem, wenn du einen Kader hast, ich sage nicht, dass er klein ist oder groß ist, sondern der halt nur aus Stammspielern besteht.
Hashtag 18 Stammspieler.
18 Stammspieler. So, das heißt, natürlich, wenn einer ausfällt, dann hast du sofort einen Stammspieler weg. Ja. Das ist jetzt nur logisch.
Ja.
Ja, das ist richtig.
Aber letztlich muss man jetzt gucken, dass alle, also eine Unzufriedenheit, weil niemand auf Spielzeit kommt, kommt so auch nicht auf, ne? Wie das ja bei aufgeblähten Kadern oft der Fall ist. Also die Gefahr haben wir nicht. Und tatsächlich sollte man dann zeigen, dass dieser Kader gut genug ist, um gegen einen Drittligisten im Pokal zu bestehen. Durchaus möglich. Nur die Frage ist, wer dann bis Freitag wieder dabei ist.
Aber vielleicht schauen wir erstmal auf den Dienstag.
Ja, und ich glaube, es ist ja auch absolut verbrieft, dass hier, glaube ich, von uns allen irgendwie das ist einfach auch der DFB-Pokal ein äußerst geschätzter Wettbewerb ist und dass wir, glaube ich, genau wie alle Fortuna-Fans, es sehr, sehr gerne sehen würden, wenn man noch ein Achtelfinale spielen würde, wenn man vielleicht sogar, ich meine, wir kennen das ja schon jetzt längst als abgelutschten Gag, vielleicht sogar mal wieder ein Heimspiel hätte. Das wäre doch mal was. Und diese Chance sollte man sich morgen halt unbedingt erhalten. Und natürlich muss man auch mal wieder aufs Geld gucken. Ich glaube, gerade bei der Weise, wie es halt bei der Fortuna im Augenblick auf dem Konto aussieht, ist es natürlich von unschätzbarem Wert, wenn man da halt einfach so mit einem Spiel nochmal eine sechsstellige Summe hinzufügen kann und sich eben auch noch die Chance auf weitere höhere sechsstellige Summen erhalten kann diese Saison. Das darf man einfach nicht liegen lassen. So egal, wie es jetzt ausschaut, du musst dieses Spiel halt gewinnen.
Und tatsächlich, weil es heute die PK vor einer weiteren DFB-Pokalrunde war, fand die auch im Beisein von Christian Weber statt, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass eine weitere Aufstockung dieses Kaders tatsächlich abhängig ist davon, wie es morgen ausgeht.
Ja, aber ja. Sollen wir da jetzt direkt drüber reden oder schauen wir erst auf Unterhaching?
Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt genug über die Seite Fortuna geredet. Wir wollen uns jetzt mal damit beschäftigen, gegen wen es denn eigentlich geht. Und da haben wir uns mal wieder Hilfe von außerhalb dazu geholt. Und zwar von Unterhaching-Fan Benjamin. Bei Twitter zu finden unter @basch86football. Der hat uns dankenswerterweise eine Sprachnachricht zugesandt und wird uns jetzt mal alles Wichtige zu den Unterhachingern erzählen.
Nach 2 Jahren in Regionalliga Bayern spielt die Spielvereinigung Unterhaching nun wieder in der dritten Liga. Unter der Leitung des jetzigen Bundes-Co-Trainers Sandro Wagner hat der Verein letztlich souverän und auch verdient den Wiederaufstieg über die Relegationsspiele gegen Energie Cottbus geschafft. Im Münchner Fußball liegt der Verein von der Wahrnehmung her klar hinter Bayern 60. Das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch immer so sein. Finanziell ist die Spielvereinigung seit vielen Jahren nicht gerade auf Rosen gebettet. Immer wieder gibt es Schwierigkeiten, wenn es um die Lizenzvergabe geht und man gerät da, dass man in den Negativschlagzeilen momentan ist es finanziell eher ruhig. Vor der Saison sind trotz des Aufstiegs Stammspieler wie David Pissot, Niklas Ansbach oder Christoph Ehlich weggegangen. Man hat zunächst gar keinen externen Neuzugang geholt. Kurz vor Saisonstart dann noch Innenverteidiger Raphael Schiffer vom österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC ausgeliehen. Weil man eben im Vergleich zur Konkurrenz nicht groß aufgerüstet hat, war vor der Drittligasaison für viele Haching Aftis Kandidat Nummer 1. Aber Trainer Marc Unterberger, der Sandro Wagner beerbte und zuvor nur in der Jugendabrennung der Spielvereinigung trainiert hat, er hat die nötige Mischung gefunden. Und zwar aus Routiniers wie Torwart René Vollert, Mittelfeldspieler Sebastian Mayer oder Stürmer Matthias Fetsch, die alle schon in der zweiten und dritten Liga gespielt haben oder sogar in der Bundesliga kurzzeitig. Und Talenten aus dem eigenen Stall wie der U19-Nationalspieler Maurice Grattenmacher oder Ben Westermeier, um nur zwei zu nennen. Immer wieder rücken Talente aus der eigenen Hachinger Jugend nach. Zum Beispiel, als letztlich Torwart René Vollert nicht spielfähig war, ist mit Konstantin Heidegger einfach mal in 70er-Liga im Drittliga im Tor gestanden. Am Rand sei noch erwähnt, dass Unterberger gar nicht die nötige Trainerlizenz für die dritte Liga hat und der Verein deswegen für jeden Einsatz eine Strafe zahlen muss. Aber Hachingspräsident Manni Schwabe hat angekündigt, diese aus der eigenen Tasche zu zahlen, weil er von Unterberger so überzeugt ist. Und bisher gibt ihm der Erfolg recht. Denn Haching spielt für einen Aufsteiger eine sehr ordentliche Saison, war bisher immer oberhalb der Abstiegszone platziert, ist sehr gut in die Saison gestartet mit einem Remis in Regensburg, dann Siegen gegen Ulm und Viktoria Köln, ist dann zwar etwas abgerutscht, hat beim Tabellenschluss nicht Duisburg 0:1 und auch 0:2 in Ingolstadt verloren, aber jetzt aktuell gab es am Freitag einen 13-0 Heimsieg gegen Waldhof Mannheim und somit hat man auch einen klaren Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Von 13 Spielen gegen nur 3 verloren, auch das ein guter Wert für einen Aufsteiger und auch 12 Gegentore zeichnen die eine der besten Defensivreihen der Liga aus. Die Stärke der Spielverteidigung liegt aktuell auch eher in der Defensive. Man hat nur dreimal mehr zwei Tore geschossen und ist in der Offensive etwas abhängig von Matthias Fetsch und dem Regionalliga-Torschützenkönig Patrick Hopsch. Wenn die nicht treffen, gibt es wenige Spieler, die wirkliche Torgefahr ausstrahlen. Zuletzt hat man in der Abwehr etwa Verletzungspech gehabt, so fehlt Kapitän Josef Welzmüller länger aus, auch sein Vertreter Timon Obermeier und auch U20-Nationalspieler Benedikt Bauer. Trotzdem, zunächst gegen Mannheim gab es immerhin wieder mal 1:0, auch wenn das teilweise etwas glücklich war. In der Offensive angesprochen eben Matthias Fetsch, der schon für viele Vereine gespielt hat, Braunschweig, Offenbach, Dresden, Cottbus, Augsburg, um nur einige zu nennen. Er ist schon 35 Jahre alt, blüht in Haching nochmal richtig auf, ist nämlich der Mann für die wichtigen Tore. Hat er den Aufstiegsspiel gegen Energie Cottbus getroffen, auch bei der Pokalüberraschung in der ersten Runde gegen Augsburg und in der dritten Liga gegen Rot-Weiß Essen dann gleich mal einen Viererpack geschnürt. Und Stichwort Augsburg, hier hat Haching in der ersten Runde des DFB-Pokals vor großer Kulisse, vor ausverkauftem Haus ja schon mal überrascht. Gegen Düsseldorf wird es vermutlich nicht ganz voll im Stadion, aber ungeachtet der Verletzungsprobleme ist alles möglich. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und ein Spaziergang wird es für die Fortuna im Unterhachinger Sportpark definitiv nicht.
Ja, vielen Dank nochmal an Benjamin. Nachdem ihr das jetzt so gehört habt, Wie ist denn so euer Gefühl? Meint ihr, die Fortuna kann das wuppen morgen oder habt ihr ein ähnlich schlechtes Gefühl wie ich?
Also gegen einen Trainer, für den man sogar Strafe zahlt. Das ist so ein bisschen das mein Lieblingsteilstück. Dass man in 70 ist ein englischen Verein, der das macht für so einen Trainer, der sich das selber bei Football Manager beigebracht hat. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich glaube, unabhängig davon, was wir jetzt gehört haben, hätte ich, glaube ich, ein schlechtes Gefühl, allein wegen dessen, was wir vorher gesagt haben, wegen der diversen Verletzungen. Ja. Und ich glaube einfach, dass ein abgefuckter Drittligist, und zwar nicht im negativen Sinne, sondern einfach einer, der halt das tut, was er tun kann und sich darauf fokussiert, was er tun kann, in so einer Situation eine Zweitligamannschaft durchaus wehtun kann.
Ja. Ich denke mal, so ähnlich wie das vielleicht auch nach einem Trainerwechsel in Braunschweig anders gelaufen wäre, man sollte in Führung gehen und nicht in Rückstand geraten.
Oh ja, das wäre, glaube ich. Man kann ja fast gar nicht sagen, wie die jetzt auflaufen. Also Tune hat ja in der Pressekonferenz auch zumindest ins Spiel gebracht, aber gut, man kann natürlich sehr viel ins Spiel bringen auf Pressekonferenzen, dass Nimitz starten könnte. Ja. Ja. Irgendwie muss man diese Appelkamp-Position ja auch, einen muss man ja bringen, ja, der da mit rumläuft. Oder man zieht Zollis in die Mitte, wahrscheinlich zieht man Zollis in die Mitte und dann lässt man entweder Nimitz oder Jastremski auf links laufen. Mhm. Macht man das, Zollis in die Mitte? Ich weiß nicht.
Ich habe keine Ahnung. Also
spielen wir mit zwei Stürmern?
Möglicherweise ist das aber auch so gewesen, weil sich ansonsten drei Mittelfeldspieler anbieten, wo man dann nicht weiß, spielt Sobotka oder Engelhardt. Ja, hinten. Ja. Das ist halt natürlich der Trainer Fuchs, den wir auf unserer Seite ja auch haben, und nicht nur in Unterhaching, wo ein Fuchs dafür bezahlt wird, jedes Spiel, wo man Strafe zahlt für den. Ich glaube, der hat halt einfach ein paar andere Szenarien einfach nochmal in den Ring geworfen, weil man will ja nicht jetzt schon die Aufstellung bekannt geben, weil so viele andere Szenarien gibt es halt nicht.
Also ich glaube, das Normalszenario wäre ja, wenn man quasi von Idealbedingungen ausgeht, dass man einfach Johannesson auf die 10 stellt.
Naja.
Und einfach mehr oder weniger genauso, also ansonsten halt gar nichts ändert. Aber ich glaube, da wir halt nicht von Idealbedingungen ausgehen können, sondern halt von einer Mannschaft, die Agrippe gebeutelt ist, wird man halt einfach schauen, wer ist denn einigermaßen fit, und vielleicht wird man halt auch den ein oder anderen Spieler, der noch so ein bisschen fit ist, auch einfach erstmal auf der Bank lassen, damit man halt in der 60. Minute jemand bringen kann, der halt noch bis zur 120. Minute eventuell gehen kann, damit man wenigstens einen hat, dem man das zutraut, oder zwei. So, deswegen wird man da, glaube ich, schon halt Leute, die eng am Kader dran sind, vielleicht ein bisschen überraschend irgendwie auch in der Anfangself sehen. Also mich würde es jetzt auch nicht überraschen, wenn zum Beispiel Gavori links beginnt und Ioa mal irgendwie auf den Außen geht. Oder ja, also wenn man da wirklich noch ein bisschen durchtauscht. Auch ein Dennis Jastremski wird mit Sicherheit einige Minuten sehen, also mehr als zuletzt. Ich glaube, wir können uns da einfach nur überraschen lassen. Und das Gleiche gilt ja dann mit Sicherheit auch für den Freitag, wo man dann ja auch einfach nur gucken kann, okay, wer ist halt irgendwie heil aus diesem Unterhaching-Spiel halt rausgekommen, damit man den halt drei Tage später halt wieder irgendwie in ein Trikot stecken kann und auf den Platz schicken muss.
Aber tatsächlich muss ich nochmal auf Tims Hinleitung oder das, was er gesagt hat mit Christian Webers Präsenz auf der Pressekonferenz sagen. Ich glaube, seine Präsenz auf der Pressekonferenz ist Teil dieses unguten Gefühls. Weil er halt ja, wie Tim halt auch meinte, so Lohn darauf hingewiesen hat, dass das Geld jetzt nicht ganz schlecht wäre. Ja, und so weiter und so fort. Und allein diese Art und Weise, wie er da redete, war so, oh Gott.
Es ist noch schlimmer, als wir befürchten.
Oh Gott. Ich kann es auch nicht an irgendwas Konkretem ausmachen. So, es war dieses, immer wenn er so ansetzte, dachte ich mir nur, oh Gott, wir werden einfach 0-2 verlieren.
Ja. Was halt deutlich besser wäre als nach Verlängerung oder Elfmeterschießen
zu verlieren. Nein. Ja, okay, das stimmt, aber oh Gott. Ja.
Ja, weil ich meine, wir machen unserem Ruf alle Ehren und sind hier wieder die Berufspessimisten.
Aber im Pokal. Also. Und nach der verletzten Geschichte auswärts Ende Oktober in Unterhaching.
Halt darf es uns wirklich keiner vorwerfen. Also ich glaube, das letzte Mal, dass die Fortuna gegen eine bessere Mannschaft ausgeschieden ist, war 2018 oder 2019 wahrscheinlich. Als man als Friedhelm Funkel das Spiel gegen Gladbach halt mehr oder weniger weggeworfen hat, weil es halt wichtiger war, die Klasse zu halten. Und seitdem ist man ja eigentlich immer nur noch gegen entweder unterklassige Teams ausgeschieden oder Teams, die zumindest auf Augenhöhe waren. Also von daher kann man schon ein bisschen meckrig sein.
Tatsächlich, wer nach einem 0-3 Rückstand ein Spiel auf 4-3 biegt, danach gegen den Klassiker, gegen das schwächste Team der Liga, den Tabellenletzten, souverän 4-1 gewinnt, den kann man auch zutrauen, dass diese Serie von uns nächste Woche verabschiedet wird.
So sieht's aus.
Ja.
Und ich finde, wenn das dann gelingt, dann kann man dieser Mannschaft halt eben auch noch zutrauen, dass man halt 3 Tage später auch noch Wien Wiesbaden besiegen wird.
Das Ding ist ja, dass Wien Wiesbaden sich ja eigentlich schon so anhört wie Dienstagabends Pokal.
Ja. Ich würde dich mal fragen, du hast dich ja auf das Spiel vorbereitet. Hat man schon mal gegen Wien Wiesbaden gespielt?
Ich glaube, das ist sogar noch gar nicht so lange her. Okay. Damit habe ich mich jetzt aber ehrlicherweise nicht beschäftigt.
Aber Tim ist enttäuscht.
Aber ich kann natürlich jetzt auch total daneben liegen, aber da habe ich jetzt irgendwie nicht nachgeschaut. Also ich weiß einfach, dass die vor ein paar Jahren erst noch zweite Liga waren, 1 oder 2 Jahre.
Ja, fang mal an.
Aber das kann natürlich sehr, sehr gut sein, dass das zu Erstliga-Zeiten der Fortuna. Aber irgendwie war ich fest davon überzeugt, dass man schon mal gegeneinander gespielt hat. Aber eventuell liege ich da auch daneben.
Also, keine Ahnung, was ich jetzt schnell ergoogeln konnte, da gibt es keine Bidanz.
Also die Kicker-App sagt mir, aktuell stehen für diesen Bereich, also ehemalige, frühere Begegnungen, noch keine Daten zur Verfügung. Also, bitte versuchen Sie später erneut.
Aber ich hätte ehrlich gesagt schwören können, dass ich schon mal bei bei so einem dämmerigen oder halt schon nicht mehr dämmerigen, sondern halt irgendwie schon dunkler Himmel, Nieselregen, Freitagabend 1:0 oder 1:1 gegen
Wiesbaden im Stadion gewesen. Jetzt auf der Schnelle ich habe 3 Seiten auf die Schnelle jetzt einfach mal aufgerufen, die sagen alle, es gibt bisher keine Bilanz. Von daher ist es anscheinend eine Premiere.
Faszinierend, okay. Ja, also dann steht uns natürlich nicht nur ein Ligaspiel am Freitag ins Haus, sondern sogar noch eine Premiere. Wow, also das macht mich dann ja nochmal ein bisschen mehr aufgeregt, dann dieses Spiel sehen zu dürfen. Ja, so an sich ist es ja vielleicht jetzt nicht der Gegner, der am meisten Glamour in dieser Liga versprüht. Aber das heißt nicht, dass man nicht auf jeden Fall auch gewappnet sein muss, denn ich glaube, Wien Wiesbaden fährt mit ziemlich guter Laune nach Düsseldorf. Da läuft die Saison so, wie man es sich wahrscheinlich wirklich nur wünschen konnte. Nach 11 Spielen steht man auf Platz 11, hat schon 15 Punkte geholt und schafft das vor allen Dingen, indem man defensiv absolut stabil steht. Und das ist ja gerade für Aufsteiger immer ein absolutes Erfolgsrezept. Wie gesagt, 11 Spiele sind gespielt und man hat ein Torverhältnis von 10:11. Also man kann so ein bisschen sehen, das normale Wien-Wiesbaden-Spiel geht halt ungefähr 1:1 aus. Wenn man das mit Fortuna vergleichen will, Fortuna hat ein Torverhältnis von 23:11. Also bei Fortuna geht es dann immer eher im Schnitt 2:1 aus. Also da fällt wirklich ein Tor mehr pro Spiel. Und das ist dann auch im Liga-Vergleich schon relativ viel. Wie schon gesagt, das Team von Trainer Markus Koczynski setzt auf eine starke Defensive, steht sehr tief, hat die wenigsten Torschüsse, ist dann aber wiederum sehr, sehr stark in den Ballgewinn. Also da muss man wirklich aufpassen, da auch wieder mal an der Appell ans zentrale Mittelfeld, bitte funktioniert. Nicht nur, weil das für Fortuna so wichtig ist, sondern eben auch, weil der Gegner sehr viel aus Ballverlusten machen kann. Und was eben auch für einen Aufsteiger sehr wichtig ist, man ist im absoluten Top-Bereich beim Verteidigen von Standards. Das ist auch wiederum ein sehr schlechtes, eine schlechte Nachricht für Fortuna, weil gerade da hat man ja eigentlich seine Stärken gehabt. Jetzt muss man auch noch auf Appelkamp verzichten, eventuell sogar auch noch auf Device, so auf die wichtigsten Standardschützen bzw. Abnehmer. Es kann dann gut sein, dass man darauf nicht vertrauen kann, dass man mit sowas mal ein Spiel öffnen oder auch mal ein Spiel entscheiden kann. Eine vielleicht etwas bessere Nachricht noch, die rechte Seite der Fortuna ist da jetzt durch den Ausfall von Zimmermann ein bisschen angegriffen. Die Wener greifen aber am liebsten eigentlich über ihre rechte Seite an, also auch sehr stark. Das heißt, sind dann wahrscheinlich eher Zullis und Emma, auf die am meisten Arbeit zukommen wird. Und das alles machen die Wiesbadener in einem 3-4-2-1-System. Und daran kann man eben auch sehen, was da der ganze Plan hinter ist. In diesem 3-4-2-1 hast du ja einfach diesen fetten Viererblock in der Mitte, Ne? Und das heißt, das Zentrum vor den Innenverteidigern ist zu. So, das Zentrum ist einfach zu. Und daran wird dann wahrscheinlich einfach auch die Hauptaufgabe der Fortuna am Freitag liegen. Dass man, ja, also wie man halt irgendwie dann damit umgeht, ne? Ob man sich dann eben trotzdem entscheiden wird, auf das starke Zentrum zu setzen, das ja Stand heute erstmal nur auf Shinter Appelkamp dann wahrscheinlich wird verzichten müssen. Da sollte dann eigentlich immer noch genug Qualität dafür sein, dafür, um sich zumindest zuzutrauen, finde ich, halt durch dieses Zentrum zu spielen. Aber es wird eben vor allen Dingen eben auch auf die Außenspieler zukommen, dass die außen vielleicht irgendwie auch mal ein 1:1 gewinnen, dass die halt irgendwie auch mal was öffnen können, um dann irgendwie in den Rückraum abzulegen, um mal eine Flanke zu schlagen, um halt auf jeden Fall einfach dann die Durchbrüche zu bringen.
Soll ich dir sagen, was das Geheimrezept der Fortuna sein wird? Das ist etwas, was das Tim schon angemerkt hat. Felix Klaus, 16er, Felix Klaus am Boden, 11 Meter, Tor.
Was es auch ist.
Oldschool.
Ja, was es auch ist, nehmen wir, glaube ich, nehmen wir alles gerne, weil es wirkt ja wirklich so, als ob man da aus dem letzten Loch pfeifen wird. Ja, ich glaube, wir können wahrscheinlich jetzt hier den Gegnerbereich fast zumachen. Wir können noch mal ganz kurz auf die Einzelspieler schauen, aber auch da sind jetzt wenige Leute dabei, wo ich sagen würde, wow, das sind jetzt richtig starke Einzelspieler, auf die muss man unbedingt die ganze Zeit ein Auge haben. Das kommt schon eher einfach alles aus dem Kollektiv. Wenn man aber irgendwie nochmal ein, zwei Augen offen haben will, Vorsicht auf jeden Fall auf einen der beiden Halbstürmer, das ist Lee Yun-ju. Starker Techniker, super enge Ballführung und vor allen Dingen bei diesen schnellen Tempo-Gegenstößen durchs Zentrum kann er da halt wirklich mal einfach auch so einen Durchbruch durch zwei Leute durch halt machen, weil der einfach den Ball so unglaublich eng am Fuß hat und das irgendwie dann relativ schnell macht und dann selber abschließt oder halt irgendwie nochmal ablegt. Also auf den muss man auf jeden Fall achten und vorne, das gibt einem auch wieder ein wohliges Gefühl, wenn man weiß, letztendlich bauen alle Zweitligisten ihren Kader gleich. Da steht mit Ivan Pritaik mit 190 Zentimetern und 90 Kilogramm der übliche Sturmtank, ist auch bisher der beste Torschütze, wenn auch nur mit 3 Toren, aber der ist auf jeden Fall ja schon auch etwas höheres Kaliber, sticht da glaube ich in der Mannschaft nochmal ein bisschen raus von der Qualität, aber jetzt auch keiner der absoluten Top-Stürmer der zweiten Liga, sodass man da jetzt irgendwie komplett Angst und Bange sein müsste. Auf wen man dann doch noch irgendwie kurz schauen könnte, für, und so können wir dann vielleicht irgendwie auch die Klammer schlagen um die ganze Folge, nämlich mit der zweiten. Das ist auch ein Spieler, der sich bei den Wiesbaden dann mittlerweile zur Stammkraft hochgedient hat. Das ist Kians Fries oder Fröse, Fries, ich weiß gar nicht hundertprozentig, wie man es ausspricht, Kanadier. Hat 3 Jahre bei der Fortuna in der zweiten Mannschaft verbracht, 55 Spiele und 16 Tore sind da die Statistiken. Also ich kann mich einfach auch noch erinnern, dass ich da mehrfach diesen Namen gelesen habe. 2017 bis 2019 ist das gewesen. Letztendlich hat er sich dann aber nicht durchsetzen können, auch wenn er, glaube ich, ein paar Mal für die Fortuna, auch für die erste Mannschaft auf der Bank gesessen hat. Aber der hat es eben mittlerweile zur Stammkraft in der zweiten Liga gebracht. Und ja, da werde ich auf jeden Fall auch mal genauer hinschauen.
Hat zwischendrin ja auch wie sich der eine oder andere erinnern mag, mit dem ersten FC Saarbrücken schon mal gegen Fortuna gespielt, in einem Spiel, gut, das wir, glaube ich, jetzt gerade in der Pokalwoche nicht nochmal ausbreiten wollen.
Ah, richtig. Ich hatte es irgendwie im Hinterkopf, dass ich den schon mal, ja, genau, natürlich. Okay, das ist doch ein gutes Omen. Sowohl für den Freitag als auch für morgen Abend. Sind denn eure Gefühle dem Freitagabend gegenüber irgendwie besser als für morgen? Wahrscheinlich auch nicht wirklich, oder?
Wieso? Ich bin im Stadion und wenn ich im Stadion bin, dann gibt es diese Saison zumindest, war einmal da, Spektakel. Also.
Du warst ja am Freitag auch bei der zweiten. Jetzt ja, ist die zweite ja am Freitag irgendwie in Wiesbaden auch nochmal.
Ja.
Nee, ich denke nur an morgen. Spiel von Spiel zu Spiel schauen, das ist doch gewissermaßen mein Motto.
Ja, und um es vielleicht doch noch ein bisschen optimistisch abzurunden, ich glaube, Spektakel ist genau das, was Wien Wiesbaden eigentlich nicht will. die sind am zufriedensten, wenn es lange 0:0 steht. Von daher hoffen wir, glaube ich, alle mal auf Tims magischen Kräfte und auf ein Spektakel am Freitagabend.
Wunderbar. In dem Sinne,
macht's gut. Macht's gut und bleibt vor allen Dingen gesund.
Ja.
Genau. Ciao, ciao.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.